Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Frau Fetscher, in den USA ist es wieder passiert. Amokläufe, 2 Stück, 30 Tote. Haben Sie sich heute früh schon damit beschäftigt?
Ja, damit beschäftigen wir uns ja eigentlich schon seit Jahren. Und dieses Jahr gab es allein schon 250 solcher Fälle, wo mehr als 4 Tote involviert waren. Ja, wir kommen dann nachher zu dem Thema Gewalt und Sprache. Mhm. Inwieweit hat eben die Redeweise auch von Donald Trump Einfluss darauf, wie Leute sich verhalten?
Ja, das werden wir nachher tatsächlich genauer betrachten. Aber schon mal so einen kleinen Einblick zu geben. Ich nehme an, Sie sind der Meinung, dass diese Redeweise Einfluss auf Verhalten hat, oder?
Ja, das darf man nicht mal mehr Meinung nennen. Das ist tatsächlich, das sind Fakten. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Es hat das auch in Prozessen gegeben. Und zum Beispiel in einem Prozess zu den Massakern in Ruanda, wo sehr klar durch ein Gutachten nachgewiesen wurde, dass die Medien, also ein Radiosender und eine Zeitung, eine Riesenrolle dabei gespielt haben, die Bevölkerung massenweise zum Mord und Totschlag aufzustacheln.
Wir werden das eingehend betrachten, etwas später in dieser Stunde, in der wir gemeinsam den Tag sortieren, die Themen des Tages sortieren. Gleich werden wir erst nochmal auf die Grünen gucken, die jetzt sagen, mit Blick auf den Konflikt mit dem Iran, dass die Europäer sich doch da engagieren sollen in der Straße von Hormus. Denn Herr Habeck sagte, Europäer müssten weltpolitikfähig werden. Der Iran hat mitten in dem Konflikt, der ja nun schon eine ganze Weile schwelt, um den britischen Öltanker, der blockiert wurde, jetzt einen weiteren Öltanker im Persischen Golf festgesetzt. Im Moment ist wohl noch unklar, woher dieses Schiff kommt. Während das dort passiert, geht die Debatte um die Frage weiter, wie die Europäer denn reagieren sollen. Wir wissen, die USA versuchen, Unterstützung für ihre Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf zu bekommen. Aber die Deutschen wollen da nicht mitmachen, wollen eine EU-Mission. Und der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Bayer von der CDU, der hat in der Passauer Neuen Presse heute erneut dafür geworben, dass Deutschland doch bei einer möglichen EU-Mission mitmacht und da auch die Führungsrolle übernimmt. Interessant aber ist vor allem auch, was die Grünen sagen. Robert Habeck, der Grünen-Chef, der hat ja gesagt, die Deutschen müssten sich auch aus seiner Sicht an einer Mission im Persischen Golf beteiligen, denn Europa müsse weltpolitikfähig werden. Empfiehlt sich da einer als Kanzler, Frau Fetscher?
Also erstmal würde ich ihm sehr zustimmen, Europa muss weltpolitikfähig werden und natürlich souverän, selbstbewusst und robust auftreten können. In diesem Fall geht es ja erstmal darum, eine Seestraße zu sichern und Präsenz zu zeigen. Und da, wenn wir ein europäisches Heer hätten, also eine große europäische Armee, eine Brüsseler Armee sozusagen, wäre ich auch nicht dagegen, dass man dort Präsenz zeigt. Das ist ja noch keine militärische Intervention, sondern das ist schlicht die Tatsache, dass man sagt, ich stelle mich hier hin und wo internationale Hoheitsgewässer sind, lasse ich mich nicht behindern in der Durchfahrt. Ja. Mhm. Also es wurde jetzt verglichen, was Habeck sagt, so ein bisschen mit Joschka Fischers damaligem Sündenfall, wenn man so will, bei Srebrenica Mitte der 90er Jahre, 95 war das wohl, wo er gesagt hatte, nie wieder Auschwitz, wir brauchen eine militärische Intervention. Aber das ist ja keine humanitäre militärische Intervention, was jetzt verlangt wird, sondern jetzt geht es um das Sichern dieser Seestraße. Ja. Und da werden Geiseln genommen. Und das Geiselnehmen erinnert jeden, wenn er an Teheran denkt, an die große Geiselgeschichte von 1979, wo die amerikanische Botschaft besetzt wurde und mehr als 50 Diplomaten 1,5 Jahre lang dort festgehalten wurden. Also das Geiselnehmen jetzt mit Schiffen, damals mit Menschen, scheint irgendwie jedenfalls eine iranische Taktik.
Also diese Krise, die da schwelt, die lässt uns tatsächlich verschiedene Erinnerungsfetzen sozusagen wieder in den Blick nehmen.
Ja, die hängen
auch miteinander. 2003, Joschka Fischer, der damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegen den Irakkurs der USA Stellung genommen hat und den schönen Satz eben gesagt hat, I am not convinced. Damals ging es um Saddam Hussein und die Frage, ob der denn Massenvernichtungswaffen hat und wie man gegen ihn vorgehen kann. Ja, Joschka Fischer hat damals gesagt, also man braucht weitere Inspektionen im Irak. Irak, notfalls auch schärfere Inspektionen. Und jetzt also 2019, viele Jahre später, Robert Habeck, der sagt, ja, wir können uns eine europäische Mission im Persischen Golf vorstellen. Einfach mal so nonchalant sagt er das. Aber Sie sagen, es ist eigentlich okay, weil das ist was ganz anderes als das, was
zum Beispiel... Er spricht jetzt nicht davon, iranische Städte zu bombardieren oder irgend so etwas. Es ist... Wie Amerikaner so gerne sagen, Show of Force, also es ist ein Zeigen von Präsenz. Und was mich irritiert, wenn ich die Nachrichten darüber sehe und höre, ist, dass man immer so ein bisschen tut, als müsste man die mit Samthandschuhen anfassen, die iranische Funktionselite, die Machtklique, die dort sitzt. Sozusagen, man muss so ein bisschen sich rantasten und vorsichtig diplomatisch sein und so weiter. Das ist eine skrupellose, antidemokratische, patriarchale und hochgradig brutale Machtklicke. Ich will von Religion jetzt gar nicht reden. Da werden Oppositionelle gefoltert, da werden Künstler verfolgt, da werden Leute aus dem Land getrieben, da wird Israel, soll von der Landkarte gelöscht werden. Das ist kein harmloses Kinderspiel. Ja? Ja. Wenn Frauen für 10 Jahre sollen die jetzt ins Gefängnis, wenn sie nicht sich das Haar komplett verhüllen.
Ja? Und man muss auch sagen, Robert Habeck hat das jetzt nicht so nonchalant gesagt, wie ich eben behauptet habe, sondern hat schon gesagt, wenn alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft sind, dann können wir uns eine Beteiligung Deutschlands an einer europäischen Mission vorstellen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, denken Sie auch, dass die europäische Mission aber dann der richtige Weg wäre und nicht etwa unter US-amerikanischer Führung?
Also das wäre natürlich diplomatisch auch viel klüger. Also im Moment, solange die Regierung Trump am Ruder ist, ist das Assoziiertsein mit ihr eher ungünstig. Schon gar in dieser Region, die voller Ressentiments und Hass ist, wenn vom großen Satan Westen und USA die Rede ist.
Andere Frage noch, wenn ich nochmal auf die Grünen gucke. Wenn die Grünen sich jetzt vorstellen, dass sie vielleicht tatsächlich bei den nächsten Wahlen sehr gewinnen könnten und wenn es dann womöglich eine grün-rot-rote Bundesregierung gäbe, dann wäre ja tatsächlich in der Außenpolitik die Frage, könnte man mit einer Linken zusammenarbeiten, die ja zum Beispiel jetzt so einen Einsatz im Persischen Golf auf keinen Fall unterstützen würde.
Ja, das ist die Hauptbruchstelle zwischen diesen beiden Parteien. Das ist tatsächlich, also auch bei Rot-Rot-Grün im Bund, ja, wäre das immer der Ausreißer, weil die Linke nun so anti-interventionistisch ist und einfach bis hin zum Dogmatismus nach meinem Empfinden, dass da wenig Kompromiss, wenig Spielraum zu sein scheint. Umso erstaunlicher übrigens die Nachsicht, die Linke dann mit Leuten wie Putin hat, der keine Skrupel hatte, Tschetschenien platt zu bomben. Aber gut, das sind kognitive Dissonanzen oder man misst mit zweierlei Maß. Auf jeden Fall wäre da viel zu diskutieren, bevor man zusammenkommt.
Ja, und wenn man sich da nicht einigen kann, vielleicht wird man dann doch lieber auf Grün-Schwarz setzen in der Zukunft.
Das sieht man ja jetzt bei Herrn Söder.
Über den wir gleich auch noch sprechen wollen. Wir haben eben über Robert Habeck und seine Ambitionen, eventuell Kanzler werden zu wollen, gesprochen und kamen schon sozusagen zu Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der sich ja jetzt sehr grün zeigt, wohl weil die Grünen eben derzeit so erfolgreich sind. Die Grünen sind erfolgreich und auch erfolgreich sind Fridays for Future, diese große Bewegung, die jetzt am Dortmund einen großen Kongress hat stattfinden lassen. Da ging es um Vernetzung, Austausch, Ausrichtung für die Zukunft, um Wissenstransfer. Manche sagen allerdings, da sei jetzt nicht mehr dabei rausgekommen als bei einem einstündigen Motivationsseminar. Das ist ein Zitat, das ich aus der Nordwestzeitung habe. Heute geht es weiter in Lausanne mit einem neuen Kongress in der Schweiz dann. Der Klimagipfel dort heißt Smile for Future. Da wird auch Greta Thunberg sein. Frau Fetscher, kommt da nichts bei raus bei diesen Dingen? Ist das tatsächlich
das
so?
Könnte das man eigentlich ganz genauso über den Kirchentag oder den Parteitag oder so sagen, weil natürlich vieles, vieles wiederholt werden muss, sich die Gruppe selbst bestätigt. Muss man sich sozusagen auch das Festigungsgefühl gibt, wir gehören zusammen, wir haben gleiche Ziele etc. Nicht ganz falsch finde ich also die Forderung oder den Gedanken, dass da jetzt konkreter was verlangt werden muss, dass die also gut alle sagen, wir tut was fürs Klima, das ist ein sehr pauschal globaler Standpunkt und das, den kann man ja viel, viel konkreter machen. Das machen sie ja auch zum Teil. Mhm. Wie man sich im Alltag verhalten soll, wie man Müll vermeiden soll, dass man weniger fliegen soll, etc.
Ja,
aber man könnte eben, Entschuldigung, ich
Bitte?
Ja, bei den Fridays for Future und dieses Schuleschwänzen. Bei dieser Sache habe ich mir gedacht, man könnte auch verlangen, Fridays in School for Future. Das heißt, jeder Freitag in der Schule macht irgendwie, da machen wir Workshops, wo wir uns mit Fauna und Flora und Klima und Energie und Solar und Technik und Photovoltaik etc. beschäftigen. Das heißt, die Schüler könnten eben auch sagen, wir wollen auf den Lehrplan Einfluss nehmen. Mhm. Und dann müsste jede Schule einen Garten haben und jede Schule ein Parlament haben und jedes Parlament kommunal eine Rolle mitspielen. Das gibt es alles noch gar nicht. Es ist noch nicht verflochten. Die Schüler fordern ja eigentlich im Moment massiv Partizipation ein.
Genau, und das wollen sie am 20. September vor allem auch tun. Dann soll es den großen Klimastreik geben unter dem Motto Alle fürs Klima. Mhm. Da sollen dann generationenübergreifend wir alle dran teilnehmen, auch die Gewerkschaften natürlich zum Beispiel. Mhm. Aber da ist tatsächlich die Frage, wie schlägt sich das in der Realpolitik wieder? Lassen Sie uns mal kurz auf Markus Söder kommen. Der hat sich ja im Sommerinterview in der ARD gestern geäußert und hat gesagt, ja, also zum Beispiel die CO2-Steuer soll es schon geben, aber...
Zum Beispiel müssen wir Pendler mitnehmen, sozial Schwächere mitnehmen. Wir können dann einfach Preise hochsetzen für die, die sich leisten können und andere, die dann außen vor stehen. Also es muss ein in sich geschlossenes Konzept sein. Das funktioniert nicht nur für städtische Eliten, sondern für alle Bürger.
Ja, setzt sich da einer an die Spitze der Bewegung?
Ja, die CSU erlebt sozusagen eine Invasion der grünen Marsmännchen. Das ist faszinierend, wie schnell das geht. Ich meine, die Lodenjacken sind ja auch grün. Ja. Insofern passt.
Früher hat sich ja der Söder, kann man sagen, eher an der AfD abgearbeitet. Oder ja, er hat verschiedene Themen gehabt, aber der Klimaschutz, würde ich jetzt sagen, war eher nicht so sein Thema.
Nein, das ist ein Coup.
Er würde das bestimmt abschreiten. Er würde sagen, naja, schon immer haben wir von
ja,
der
immer
CSU
schon. Und
Bayern
die Bienen und die Natur, genau, und die Schöpfung geschützt, natürlich. Ja. Die Schöpfung retten oder schützen ist alles ganz wunderbar. Er hat offenbar auch gemerkt, dass dieses Anti, also gegen die AfD, gegen die Rechten und so, ihm gar nichts wirklich gebracht hat. Das hat im Gegenteil sogar noch durch die Erwähnung ins Feld gebracht, aufgewertet etc. Und jetzt sagt er, ich bin grün, ich bin gut, ich bin in Ordnung, ich kann mit euch, mit uns hat die Schöpfung eine Zukunft. Und das ist wahrscheinlich die klügere und positivere Strategie.
Ja.
Aber sie ist halt auch sehr transparent.
Gut, aber man könnte sagen, Sie sagen, es ist eine kluge Strategie. Insofern verzeihen Sie es ihm, dass er da jetzt eine 180-Grad-Wende hinlegt, wie manche Grüne sagen.
Das ist ja eine komische Formulierung. Also warum soll man jemandem verzeihen, wenn er plötzlich Einsicht zeigt? Mhm. Und sei es, dass er die Einsicht nur aus Kalkül und strategischen Gründen zeigt. Hauptsache, es folgen dann tatsächlich auch Taten.
Ja, und da hat er Taten gefordert. Zum Beispiel will er eher aus der Kohle aussteigen, am liebsten schon 2030. Mhm. Da hat natürlich Michael Kretschmer, der Ministerpräsident in Sachsen, schon gleich geantwortet.
Das kann man leicht sagen, wenn man aus Bayern kommt und keine Braunkohle hat und auch diesen großen Strukturwandel nicht vor sich hat.
Also er findet das ein bisschen Wohlfall.
Mhm. Ja, die Lausitz und so weiter, das steht vor der Tür. Und da sollen jetzt Milliarden investiert werden. Völlig zu Recht, aber das ist ein Problem, was tatsächlich Herr Söder in München und zu Hause nicht hat, wo der Bund einschreiten muss und wo man gemeinsam Lösungen finden müsste. Ich verstehe nicht ganz, warum alle Regierungen seit der Wende nicht versucht haben, die Ränder dieser Republik, diese verarmenden und wirklich tatsächlich alleingelassenen Gegenden, ins Zentrum zu holen, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das, was man jetzt mit der Lausitz versucht, dass man plötzlich Milliarden reinpumpt, ist gar nicht so einfach, weil man über Nacht nicht lauter neue Betriebe aus dem Boden stampfen kann. Also allein ein Regen aus Geld macht noch keinen Strukturwandel.
Ja, in der
Und das ist, da ist viel versäumt worden, aber das Gejammer in die Vergangenheit nutzt nichts. Jetzt muss man halt schauen, wie das in die Zukunft geht. Und da hat Herr Söder jetzt kein primäres Interesse dran, über die Lausitz zu sprechen.
Mhm, also insofern klar. Sagt er, naja, dann können wir bei uns Behördengebäude klimafreundlich sanieren. Wir können unsere Beamten elektrisch fahren lassen. Wir können dafür sorgen, dass Ölheizungen in Bayern nicht mehr gefördert werden.
Ja, Green Jobs. Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Arbeitsplätze nur verloren gehen. Es entstehen doch ganz viele hochqualifizierte, tolle neue Arbeitsplätze mit all diesen auch erneuerbaren Energien. Das ist auch eine Sache, die ich nicht richtig verstehe, denn bei jedem Strukturwandel der Arbeitswelt entstehen auch wieder neue Arbeitsplätze.
Wir sind immer noch gedanklich beim Thema Fridays for Future und Klimawandel. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und ich. Am 20. September also soll es diesen großen Klimastreik geben unter dem Motto Alle fürs Klima. Jetzt gab es in Dortmund den großen Kongress. Die Frage ist ja, muss Fridays for Future auch in der Realpolitik ankommen? Also nicht die bayerische CSU nur, sondern auch tatsächlich diese Bewegung, angeführt ja von Greta Thunberg, wie wir wissen. Wenn sie in der Realpolitik ankäme, was würde das bedeuten? Frau Fetscher, Sie können darauf eigentlich ganz gute Antworten geben, denn Sie kennen diese Arbeit ganz gut. Sie haben ja 15 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, bei Greenpeace ungefähr gearbeitet.
Ja, so 10 Jahre auf jeden Fall hauptamtlich.
Ja, und da haben Sie ja auch sozusagen in einer Protestbewegung begonnen. Und haben Sie dann irgendwann gesagt, gut, jetzt müssen wir uns sozusagen von diesen Maximalforderungen verabschieden und für das Machbare streiten?
Also die Maximalforderung ist natürlich immer ein strategisches Ding. Das ist wie auf dem Bazar. Ja, der Händler sagt 100 Euro, ich sage 30 und dann trifft man sich irgendwo. Und das gehört strategisch zu politischen Kampagnen und gerade auch zu solchen Push-Kampagnen. Das halte ich auch gar nicht für falsch, also zu sagen Zero Emissions und so weiter. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen einen nicht ganz fairen Vorwurf, dass man sagt, sie seien so völlig unrealistisch, die Kinder. Also die Jugendlichen.
Die Jugendlichen,
ja. Bei Greenpeace haben wir tatsächlich diese Entwicklung damals durchgemacht, dass wir am Anfang nur gegen waren. Gegen Kohlekraftwerke und gegen Dünnsäureverklappung in der Nordsee und so weiter. Gegen FCKW etc. Und dass es hieß, wir machen keine Positivkampagnen. Das ist unsere Strategie. Dann muss die Industrie, die Gesellschaft muss sich dann ausdenken, wie sie damit fertig wird. Ihr wird erstmal dicht gemacht. Eine Fabrik oder wie auch immer. Und dann ist eigentlich relativ klar geworden, dass das auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Erstens gibt es natürlich immer Arbeitnehmer, die betroffen sind. Ob die jetzt in einem großen Energiekonzern arbeiten oder in einem kleinen Chemiekonzern, ganz egal. Und es gibt auch immer Möglichkeiten, Ersatz vorzuschlagen, Alternativen, fortschrittlichere Methoden etc. Mhm. Und dann also hat Greenpeace angefangen, auch Gutachten einzuholen, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten
also
und so weiter.
Nehmen wir mal so eine Forderung, die Fridays for Future aufstellen, zum Beispiel der Preis für eine ausgestoßene Tonne CO2 soll 180 Euro sein. Und da sagen die Wirtschaftsweisen, ja gut, also CO2-Preis soll es schon geben, aber 180 Euro, das ist zu viel. Es ist erstmal wichtig, dass überhaupt ein Preis eingeführt wird.
Ja, das ist der Bazar, da
das
haben wir ihn.
Das ist genau der Bazar, genau.
Ja.
Aber insofern, die jungen Leute von Fridays for Future sagen natürlich, nee, wir bleiben bei diesen 180 Euro, weil das ist auch das Geld, was das Umweltbundesamt errechnet hat. Also das ist ja keine fiktionale Zahl,
also
die wir uns ausgedacht haben, sagen die.
Deswegen sage ich auch, das ist nicht ganz fair, ihnen sozusagen den puren Utopismus zu unterstellen. Die sind eigentlich relativ pragmatisch, wenn man die so sprechen hört und diskutieren hört. Also ich denke, dass wir in den 70er Jahren mit Greenpeace viel hippiehafter und viel, viel utopischer klangen. Mhm. Und mit unseren Schiffen und unseren Regenbögen und so weiter. Da war noch so ein Hauch Woodstock-Feeling drin. Das hat man hier gar nicht. Man hat Sorge, Angst. Ich finde aber auch kein apokalyptisches Geschrei, das wir früher durchaus auch anstimmen konnten. Also wir waren auch die Händler der Apokalypse oder die Ablasshändler.
Und das meinen Sie, machen die Jugendlichen
höre
heute
ich, das
gar
finde
nicht so sehr.
Ich finde, das ist eine Generation, die ziemlich fit ist und sich ziemlich gut informiert.
Ja.
Die können natürlich noch wirklich andere Sachen anzetteln, wie das, was ich vorhin gesagt habe, in der Schule am Freitag sich mit Öko-Sachen zu beschäftigen, anstatt der Schule fern zu bleiben. Oder zu sagen, wir wollen eben einen autofreien Mittwoch oder irgend so etwas. Und möglichst viele Leute aufzurufen, bestimmte Aktionen kollektiv zu machen. Hm. Also da kann man noch sehr, sehr viel mehr in diese Kampagnen, mehr Fantasie reinbringen. Aber bei so einer Forderung wie diesem 180 Euro zu bleiben, wenn das sogar die offizielle Zahl ist, das ist doch vollkommen selbstverständlich. Ich würde 200 sagen.
Nach den beiden Amokläufen in den USA, in El Paso in Texas, an der Grenze zu Mexiko und in Dayton, Ohio, haben insgesamt 30 Menschen ihr Leben geben müssen. Der Präsident Donald Trump hat kurz per Twitter reagiert und dann wohl erst mal weiter Golf gespielt, so hat es unser Korrespondent erzählt. Und dann hat er gesagt:
These are two incredible places. We love the people. Hate has no place in our country.
Das sein. Also zwei tolle Orte, wir würden die Leute dort lieben, aber Hass hat keinen Platz in unserem Land, hat Donald Trump gesagt. Caroline Fetscher stöhnt. Jetzt wäre natürlich die Frage, es gibt ja viele, die sagen, Trump hat im Grunde das politische Klima in den USA vergiftet und er wird dafür mitverantwortlich gemacht, dass das jetzt passiert ist.
Naja, gut, er alleine kann das nicht, aber er vergisst, wenn er sagt, Hass hat keinen Platz, dass er gerade noch vor wenigen Tagen über Baltimore gesagt hat, das sei ein von Ratten und anderen Nagern befallenes Dreckloch und so weiter, weil da ein Politiker lebt, Elijah Cummings, der sein politischer Gegner ist. Mhm. Also er vergisst die ganzen Äußerungen, die er getan hat, das heißt, er weiß die natürlich, aber er versucht sie vergessen zu machen, da, wenn er sagt, Mexicans are rapists, also alle Mexikaner sind Vergewaltiger und Kriminelle etc. Es ist Anstachelung zum Hass, es ist Volksverhetzung, sagt man dazu im Deutschen, was ich ein schrecklich hässliches Wort finde, aber es ist ohne Zweifel ermutigend für Leute, die ohnehin Ressentiments, gestörte Emotionen haben etc., sich eine ethnische Gruppe oder eine Nicht-Trump-Anhängergruppe auszusuchen als ein Hassobjekt, um an dieser Gruppe etwas auszuagieren. Ja. Also man könnte ihn jetzt wahrscheinlich nicht vor Gericht stellen als den Anheizer, weil er nicht in dem Sinn gesagt hat, bringt Leute um. Und ich glaube auch nicht, dass er das sagen wollte oder würde. Er wollte Ressentiments schüren und Leute sozusagen stammtischmäßig an seine Seite ziehen.
Wir wissen ja, dass in den USA immer wieder Menschen erschossen werden in Schulen, Kinos, in Synagogen, in Restaurants, in Diskotheken. Das Neue jetzt scheint zu sein, zumindest wenn wir auf den Amoklauf jetzt in Texas gucken, dass das wieder ein radikaler Rechter gewesen ist. Und das wäre dann das dritte Attentat eines radikalen Rechten binnen eines Jahres in den USA. Mhm. Und das macht ja einen Unterschied, ob die Täter Menschen sind, die psychisch labil sind oder ob es welche sind, die ideell zumindest zu einem weltweiten Netzwerk gehören, sich zugehörig vielleicht fühlen, das rechtsradikal denkt.
Naja, es gab 250 Attentate dieser Art in Amerika, also private Massenmorde, wenn man so will, mit mehr als jeweils 4 Toten. Das jedenfalls ist die Zahl, die gestern von den amerikanischen Radiosendern und von CNN verbreitet wurde. Insofern müsste man tatsächlich mal statistisch untersuchen, wer da politisch wie gelagert ist. Ich glaube nicht, dass tatsächlich irgendeiner dieser Fälle echt politisch ist, sondern dass Leute für ihre Störungen und für ihre Ressentiments, für ihre, das sind ja psychosenahe Zustände, sich politische Inhalte suchen. Das tun die Islamisten ganz genau und die Salafisten, wie die von mir aus die Evangelikalen, die dann einen Arzt umbringen, der Abtreibungen macht, und wie die Rechtsradikalen, die sagen, ich will Hispanics oder Schwarze oder Juden oder Muslime umbringen. Das sind symbolische Ausdrucksweisen dafür, dass die Person in einem starken inneren Konflikt ist. Was die USA auszeichnet, ist der Waffenbesitz. Herr Salvini spricht über Zigeuner und möchte Roma und Sinti zählen lassen und so weiter. Die Leute gehen aber in Italien nicht daher und schießen jetzt in eine Roma-Siedlung rein, weil sie nicht alle bewaffnet sind.
Ja. Ja. Also diese Zahl, dass das der dritte rechtsradikale Anschlag in den USA binnen eines Jahres wäre, die habe ich heute aus der Süddeutschen. Ich glaube, das wird sozusagen so gewertet, weil hier, wie jetzt eben bei dem Attentäter in Texas, ein Manifest gefunden wurde, bevor er also losgeschossen hat, wo er sich eben eingereiht hat.
Und der bezieht sich auf
rechtsradikales Denken. Also wo man es genau weiß.
Es ist sozusagen, das ist das Phänomen Breivik und Christchurch und so weiter. Also, dass jemand tatsächlich da versucht, ein ideologisches Gebäude zusammenzubauen. Aber wenn man es einem Psychiater hinlegt, wird er sagen, das ist eine geschlossene, fixierte Weltbildvorstellung, die jemand sich da konstruiert hat. Das ist also ein Konstrukt aus lauter Fragmenten von verschiedensten Verschwörungstheorien. Ich habe das Christchurch-Ding von A bis Z gelesen. Und das ist endet sogar ökologisch. Wir zerstören, also weil wir gerade bei dem Thema waren mit der Ökologie. wir zerstören die Umwelt und die Rechten müssen jetzt endlich wieder Heimatschutz und solche Sachen lernen. Also da sind zig Versatzstücke drin.
Also ich habe eben gesagt, man wisse es genau, das mit dem Genauwissen nehme ich zurück. Man weiß, bis es sozusagen den Prozess gab, natürlich nichts genau. Aber dieses Manifest, das der Attentäter von El Paso also geschrieben hat, da wird wohl auch geschrieben, davon, dass das eine Antwort sei, seine Tat auf die hispanische Invasion in Texas.
Das ist ein Wort, was Trump...
Genau, ist eine Wortwahl, die auch Trump benutzt, wenn er sich eben zur Einwanderung
äußert. Ja, das ist auch unverantwortlich, absolut unverantwortlich. Schon erst recht für einen Politiker und einen führenden Politiker, ein Wort wie Invasion zu verwenden. Es ist auch unverantwortlich gewesen, als Herr Seehofer sagte, dass der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt worden sei. Also das greifen natürlich gerade Leute, die quasi Objekte für ihr Ressentiment suchen, gerne auf. Nicht? Und anders hat die antisemitische Hetze auch nicht funktioniert, die dazu geführt hat, dass die Gesamtbevölkerung in der Lage und bereit war, ihre jüdischen Nachbarn mitzuverfolgen oder wegzugucken, weil einfach eine ununterbrochene, von staatlicher Seite aus eine Hetze da war.
Wir wollen über Afghanistan jetzt sprechen. Da wird weiter um den Frieden gerungen. Die USA und die radikal-islamischen Taliban haben ja am Wochenende ihre Verhandlungen fortgesetzt über den Frieden eben. Es war jetzt die mittlerweile 8. Gesprächsrunde in Doha, der Hauptstadt von Katar. Das Friedensabkommen soll, wenn es nach Washington geht, bis zum 1. September stehen. Frau Fetscher, glauben Sie, dass das funktionieren wird, dass dieses Abkommen dann, ja, dass es dieses Abkommen dann geben wird?
Wir hoffen das, alle hoffen das, aber niemand hat die Kristallkugel. Und das sind ja sehr stark polarisierte Lager.
Es ist ja auch schon lange her, dass die USA in Afghanistan einmarschiert sind. Das ist nämlich 18 Jahre her und jetzt seit einem Jahr wird verhandelt mit den Taliban. Und das ja auch deshalb, weil Donald Trump gesagt hat, er möchte gerne die Jungs heimholen. Und das möchte er, hatte er auch im Wahlkampf gesagt. Also das heißt, da gibt es einen Druck hinter den Verhandlern. Sie müssen im Grunde oder sie sollten zu einem Ergebnis kommen.
Also es wird natürlich seit 18 Jahren auch verhandelt. Also es ist nicht so, dass man jetzt plötzlich auf die Idee kommt, mit den Taliban zu sprechen. Es gab die Petersberger Konferenz direkt, also das war nach 9-11. Ende 2001, meine ich war dort in Bonn als Berichterstatterin und das war mit das Eindrucksvollste, was ich je erlebt habe. Es war eine UNO-Konferenz, zu der alle Konfliktparteien aus Afghanistan eingeladen waren und den Vorsitz hatte ein absolut charismatischer ägyptischer Diplomat namens Lakhdar Brahimi. Und da haben hunderte von Leuten Tage und Tage diskutiert über dem Rhein in diesem Petersberger Schloss oder Gutshof, wie das dort heißt. Und das Resultat damals war, dass es die Loya Jirga geben sollte, also diese Generalversammlung aller Bevölkerungsgruppen. Ich will nicht gern Stämme sagen, weil das ist postcolonially nicht korrekt. Also alle Bevölkerungsgruppen waren da vertreten und es war eine unglaubliche Atmosphäre von Friedenswillen. Kann man wirklich nur so sagen, weil das kann man, ja, das war eine Empfindung, die enorm stark bei allen Leuten war.
Sie sagen, das war 2001.
Das ist diese berühmte Konferenz.
Eine ganze Zeit schon her.
Ja, ne? Und dann natürlich gab es danach, es gab die Loya Jirga, es gab immer und immer wieder mit allen möglichen Diplomaten und Abgesandten aus Brüssel, aus Washington und Konferenzen, Tagungen und so weiter. Dass man tatsächlich die Taliban auf diese Weise an den Tisch bringt und auch die absoluten Hardliner mit dabei hat. Das ging ja jetzt nur, indem man gesagt hat, wir machen es nicht zu einer UNO-Konferenz oder einer offiziellen Konferenz, sondern zu einem privaten Treffen, wo wir als Taliban, als private Leute teilnehmen, als wären wir zum Tee eingeladen.
Ja, also, deswegen ist ja auch die Frage, wenn da jetzt etwas ausgehandelt wird, wie weit kann man diesem Vertragswerk dann trauen?
Also was ich erstmal für unglaublich edukativ halte, ist die Teilnahme an solchen Gesprächen. Also ich weiß das auch noch aus einem anderen Konflikt, nämlich aus dem Zerfallskriegen von Jugoslawien, dass mir ein Diplomat mal gesagt hat, der wichtigste Moment für ihn nach den Kriegen war, dass er gemerkt hat, man kann in so einer Riesenkonferenz mit westlichen Leuten und Leuten aus den ehemaligen Zerfallsprodukten aus ganz Jugoslawien zusammensitzen und völlig anderer Ansicht sein, ohne zu brüllen, ohne sich an die Gurgel zu gehen, Man kann einfach das Wort diskursiv für einen Konflikt benutzen, ohne dass etwas explodiert. Gut. Und das werde ich nicht vergessen.
Also es wird verhandelt.
Es wird verhandelt,
allein
das ist ein
Lernprozess. Okay, verstehe. Ja. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wenn die Amerikaner dann tatsächlich gehen sollten, was wird dann in Afghanistan sein? Manche sagen ja, besteht eine Gefahr, dass dann ein Bürgerkrieg herrscht, dass dann doch wieder eine Terrorherrschaft der Taliban etabliert wird. All das sind Dinge, die mit bedacht werden müssen. Können wir bei Gelegenheit nochmal besprechen.
Naja, es ist traumatisch zerklüftet, das Land, da gar keine Frage.
So ist es. Caroline Fetscher hier zu Gast. Jetzt haben wir in dieser Stunde natürlich relativ schwierige Themen behandelt. Wir waren in den USA, haben die Amokläufe betrachtet. Wir waren in Afghanistan, haben über einen möglichen Frieden dort gesprochen. Caroline Fetscher, wenn Sie den Moment aber leben und lieben, wie geht's Ihnen dann?
Also in dem Song, der Song ist so schön, weil er heiter und melancholisch ist. Und das eigentlich zu dem Moment dazu gehört. Also es ist unübertrieben.
Aha.
Und die Summe von lauter solchen Momenten ist dann auch immer größer als die Einzelteile.
Und das ist ein gutes Leben dann, was man in solchen
Ich glaube, Momenten anders geht's nicht. Es gehört beides dazu. Ein Aushalten einer Ambivalenz.
Ja. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde und die Themen mit mir sortiert haben.
Dankeschön.